als Gast sozusagen der Mr. Fangwald himself, das ist auch wieder Tim Willmann. Jetzt heisst ja das Konkordat nach wie vor Hooligan-Konkordat, oder? Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, vielleicht fast schon ein veralteter Begriff, vielleicht müsste es ja Ultra-Konkordat heissen. Aber Tim, kannst du mir oder den Hörer mal mit auf den Weg nehmen? Was ist das Hooligan-Konkordat genau?
Ja, also das Hooligan-Konkordat, das wird umgangssprachlich nach wie vor genannt, eben, obwohl das Hooligan-Ding nicht mehr einen grossen Bereich einnimmt im Stadion rund um die Spiele. Es heisst offiziell auch nicht Hooligan-Konkordat, sondern Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen. Trotzdem reden auch wir immer vom Hooligan-Konkordat, weil das ist einfach ein sperriger Name ist. Das Konkordat ist, wie es eben der Name schon sagt, ein Vertrag zwischen Kantonen, also wo man entschlossen hat, wir brauchen da eine gesetzliche Grundlage auf Kantonsebene und wir möchten aber nicht, dass sich die von Kanton zu Kanton unterscheidet. Darum hat man so einen Vertrag gemacht. Dem Hooligan-Konkordat sind vor rund 17 Jahren alle Kantone beitreten. Man hat das Konkordat nachher revidiert. Da sind alle Kantone dabei, außer Kantone Basel-Stadt und Basel-Land. Darum hat man jetzt wie zwei verschiedene Versionen in Kraft. Und das ist so ein bisschen die wichtigste Gesetzesgrundlage rund um Bekämpfung von Gewalt rund um die Fußballspiele, würde ich sagen. Das Hooligan-Konkordat hat verschiedene Bereiche, verschiedene Inhalte. Wir hat einerseits auch die Bewilligungsmöglichkeit und die Auflagemöglichkeit von Seiten Behörden, dass man Auflagen dort erteilen in Fußballclubs rund um die Durchführung von ihren Fußballspielen. Zum Beispiel auch die Auflage, dass man einen Sektor muss gesperrt haben. Die Auflage, dass Spiele generell ohne Zuschauende abläuft. Das wäre theoretisch geschützt auf das Hooligan-Konkordat möglich. Andererseits hat das Hooligan-Konkordat aber auch so individuelle Massnahmen vorgesehen. Also, dass man bereits gewalttätig auffallende Personen mit einem Rayonverbot kann belegen, dass sie gewisse Perimeter rund um Spiele nicht betreten dürfen oder dass sie sogar eine Meldeauflage bekommen, dass sie sich auf dem Polizeiposten melden müssen und so nicht können als Auswärtsspiel reisen.
Auf Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber einfach rechtsstaatlich vielleicht das noch kurz einordnen. Also das Konkordat, das ist eigentlich ein Vertrag zwischen den Kantonen, wo man sich auf bestimmte gemeinsame Spielregeln einigt. Wird denn das von Kanton zu Kanton in den Parlamenten noch bewilligt? Oder ist das auf einer Verordnungsstufe von der Regierungs-, von der einzelnen kantonalen Regierung? Wie funktioniert das?
Genau, also das Konkordat hat eigentlich einen Gesetzescharakter, also auch Artikel etc. ist eine anerkannte gesetzliche Grundlage, weil das Konkordat bei jedem Vertragskanton durch das kantonale Parlament muss abgesegnet werden, ist entsprechend auch referendumspflichtig und hat man auch in diversen Kantonen Abstimmungen gehabt rund um das Hooligan-Konkordat, weil da eben von verschiedenen Seiten das Referendum ergriffen worden ist. Die Abstimmungen sind aber in allen Kantonen sehr klar ausgefallen zur Annahme von dem Konkordat und darum hat man jetzt die als gesetzliche Grundlage.
Bevor wir jetzt in die Details gehen, Basel-Stadt und Basel-Land, hast du gesagt, die sind jetzt am jüngsten Konkordat nicht beitreten, oder wie ist das gewesen?
Genau, die haben die erste Variante haben die zugestimmt. Dort hat man noch sehr viel weniger Befugnis gehabt. Man hat Rayonverbot können aussprechen, aber nur für den eigenen Kanton. Also wenn jetzt du gewalttätig auffällig wirst im Kanton Basel-Stadt, kannst du ein Rayonverbot bekommen. Das gilt aber nur im Kanton Basel-Stadt. Also wenn noch dein Club in Basel spielt, hat das Wirkung. Mit dem revidierten Konkordat würdest du aber noch ein gesamtschweizerisches Rayonverbot bekommen. Also egal, wo dein Club spielt, immer dort, wo er nachher an dem Samstag oder am Sonntag im Einsatz ist, dort darfst du nachher nicht einen gewissen Bereich betreten.
Und das haben also das hat, ist bereits auf Verhandlungsebene hat Basel-Stadt und Basel-Land da verweigert oder ist das nachher im Parlament gescheitert?
Die sind Parlamentsebene gescheitert, also die Regierungen beider Kantone hätten beitreten, ist aber nachher vom Parlament abgelehnt worden.
Kennt man da Gründe? Hat man das als, wenn Basel ist rot, hat man das als zu repressiv empfunden, zu freiheitsbeschränkend? Bern, Zürich ist auch rot, das ist dort weniger problematisch gewesen. Oder was sind da Gründe? Ist das mehr Verbundenheit mit dem eigenen Club? Oder?
Das ist sicher nicht monokausal gewesen, da gibt es verschiedene Gründe. Ich gehe schon davon aus, dass wenn natürlich über das Konkordat der Stadt Zürich abgeschoben worden wäre, das auch gescheitert wäre, aber weil das eben eine kantonale Rechtsgrundlage ist, wird das auf kantonaler Ebene abgestimmt. Kanton Basel-Stadt, der FCB ist sicher sehr gut verankert, auch bei den Leuten. Man hat in Basel sehr früh, also nach der Schande von Basel, hat man den Basler Weg probiert weiterzuführen. Ja, leicht andere dialogbasierte Ansatz, wo der Bernhard Häusler sehr stark geprägt hat. Und dann hat man wahrscheinlich aus diesen Gründen zum Teil auch, weil entsprechende Rechtsgrundlagen schon im kantonalen Polizeigesetz verankert gewesen sind. Also der Artikel 3a, wo ich eben mich beschäftige in meiner Doktorarbeit, der ist ebenfalls mit der Revision eingeführt worden. Dort war auch das Argument gewesen, dass man so ein Bewilligungserfordernis schon im Polizeigesetz verankert haben und darum nicht noch die Revision braucht vom Hooligan-Konkordat.
Also so Massnahmen nach dem Konkordat können einerseits darauf zielen, im Rahmen von Fußballspielen ganze Sektoren zu sperren. Mhm. Gästesektor zu sperren. Man kann auch ganze Geisterspiele machen. Das trifft ja einerseits natürlich den Verein, der Einnahmeausfall hat. Und es trifft da, Stichwort Kollektivstrafe, eben auch ganz viele unbeteiligte Fans. Haben da, habe ich als Fan, wenn ich nicht mehr an einen Fußballmatch kann, habe ich die Möglichkeit, mich gegen so eine Kurvensperrung zu wehren? Weil ich wieder sozusagen in meiner Freiheit das Fußballspiel können zu besuchen, eingeschränkt, oder kann der Verein sich dagegen wehren? Gibt es da Eskalationsmechanismen?
Also was man in jedem Fall machen kann, ist, dass sich ein Verein gegen eine entsprechende Auflage dort wehren. Das ist auch passiert jetzt im Rahmen von einer Sektorsperrung vom FCZ. Die haben dort Beschwerden eingeleitet und die ist momentan hängig. Die andere Konstellation, dass sich Fans dagegen wehren, ist schon ein bisschen komplizierter. Hat man zum Beispiel in Bern probiert oder ist man momentan dran am Probieren. Die Beschwerde ist in Bezug aufs Eintreten behandelt wurde vom Regierungsstatthalteramt in Bern und das hat entschieden, dass Fans effektiv beschwerdeberechtigt sind, obwohl sie selber nicht formelle Verfügungsadressat sind von dieser Auflage, insofern sie natürlich selber effektiv ausgesperrt sind. Also bei dem Spiel, wo da behandelt wird, hat man den Heimsektor der IB-Fans gesperrt und aber auch verfügt, dass die Fans sich kein Billett kaufen dürfen in einem anderen Sektor. In dem Fall hat aber das Regierungsstatthalteramt gesagt, das ist durchaus eine Beschwerdeberechtigung. Auf das aber hat aber die Stadt Bern einen Einspruch erhoben, beziehungsweise hat sich jetzt gewirkt gegen den Zwischenentscheid vom Regierungsstatthalteramt und das wird jetzt zuerst vor dem Verwaltungsgericht in Bern nochmal verhandelt, ob die überhaupt beschwerdeberechtigt sind oder nicht, die Fans. Darum kann man jetzt noch nicht wahnsinnig viel mehr dazu sagen, weil sonst noch keinerlei Rechtsprechung existiert dazu.
Ich muss jetzt erst nachhaken, also so Sektorsperrungen könnte sogar damit verbunden werden, dass man sagt, die in dem Sektor sich normalerweise aufhalten, dürfen kein Billett von einem anderen Sektor kaufen. Wie will genau, das durchsetzen?
Das hat der BSCIB noch in dem konkreten Fall gemacht, indem Ticketverkaufregelungen so angepasst haben, dass man nur ein Billett für den Match kaufen konnte, wenn man im Verlauf der vergangenen 4 Jahre mit seinem IB-Account schon mal ein Billett gekauft hat, selber aber nicht als Saisonabi-Besitzer von dem D-Parkett, also von dem gesperrten Sektor, registriert worden ist.
Also einiges an Aufwand, um so eine Tailor-Made-Massnahme da durchzusetzen. Haben denn da Verein mit Retorsionen zu rechnen, falls es dem nicht nachkommt, wie die Behörde das gesagt haben? Was ist jetzt, wenn ein Club sagt, zum Beispiel gerade der FCZ, das ist uns egal, wir finden das Unrecht, wir lassen die Kurven offen. Das eskaliert dann vermutlich, oder?
Ja, das ist eine spannende Frage. Bei einem anderen Spiel, wo der FC Luzern einen Sektorsperre bekommen hat, im Oktober 2024, hat der FC Luzern entschieden, basierend auf der Auflage, die sie bekommen haben, dass alle Personen mit der Saisonkarte im gespielten Sektor gratis ein Billett bekommen in einem anderen Sektor. Also die haben gerade das Gegenteil gemacht von IB. Die haben nicht verboten, in den Leuten ein Billett zu kaufen, sondern sie haben ihnen sogar ein gratis Billett ausgehändigt. Dort ist das aber auch nicht verfügt worden. Also die Verfügung von der Behörde war nicht so, dass die Fans nicht ein anderes Billett kaufen dürfen. Und jetzt hat aber die Luzerner Polizei den FCL und den damals amtierenden Präsident vom FCL, der Stefan Wolf, angezeigt wegen Missachtung von einer Verfügung, weil die Luzerner Polizei offenbar der Ansicht ist, dass sie mit der Aktion, dass sie Gratis-Billette rausgeben an die Leute im gesperrten Sektor, dass die in so eine koordinierte Fanaktion ermöglicht haben. Und eine koordinierte Fanaktion ist gemäss Verfügung verboten gewesen. Und jetzt ist das bei der Staatsanwaltschaft in Luzern ein Verfahren wegen Artikel 292 StGB.
Es ist spannend, oder? Dass auch bei der Zürcher Derby sogar mal die Südkurve gesperrt worden ist bei Heimspielen. Es gab sogar zwei Derbys hintereinander, nachdem da ein paar über die Grenze sind. Dort hat man einfach die andere Kurvenseite aufgetan. Oder man hat sogar einen Teil von der Haupttribüne der Südkurve zur Verfügung gestellt. Das war einigermaßen zahnlos, gewesen, so eine Massnahme.
Ja, das ist natürlich konsequent nachher davon. Entweder wir ermöglichen das Club so eine Umgehung von der Massnahme, auch wenn die ganz legal ist, also wenn da nicht irgendeine Auflage von Behörden verstoßen wird und die Zielkurve ist nachher einfach in einem anderen Stadionsektor. Dort ist nachher halt ja, Berechtigungsfrage zu stellen, ja, inwiefern die Massnahme irgendetwas hilft, außer den Mehraufwand für alle Beteiligten zu generieren. Wenn man aber effektiv dagegen vorgeht und auch irgendwie polizeilich und das Club schaut, dass die Leute eben nicht ins Stadion kommen, hat man unter Umständen eben nicht die bessere Situation, weil die Leute trotzdem als Spiel reisen, vielleicht sich rund ums letzte Rund aufhalten. Und gerade bei einem Derby kann man sich vorstellen, wenn dann noch die andere Fankurve aus Solidarität ebenfalls draussen bleiben, dann hat man einfach beide Fankurven rund ums letzte Rund um und nicht im letzten Rund innen. Und das wird die Sicherheitslage garantiert nicht verbessern, unter Umständen sogar verschlechtern.
Hast du Kenntnis davon betreffend dem FCZ, wo jetzt da, was sehr spannend ist, gerade im Stadthalteramt jetzt da den Rechtsweg beschreitet, mit welchen Argumenten der Verein vorgeht? Mit Unverhältnismäßigkeit oder mit Kollektivstrafe? Oder man ist vermutlich jetzt auch auf eurer Seite recht gespannt, oder jetzt du beforschst und du das beobachtest, aber ich auf Seite von der Polizei gehe, recht gespannt, wie da entschieden wird.
Ich gehe davon aus, dass man gespannt ist. Also ich persönlich bin auch sehr gespannt, weil der Artikel jetzt in dieser Form, der Artikel 3a, sehr selten angewendet worden ist. Er wird angewendet, um einfach generelle Auflagen zu erteilen, die jetzt aber nicht wahnsinnig speziell sind. Aber seit man jetzt angefangen hat, in einer gewissen Regelmäßigkeit zu Sektorsperrungen zu verfügen, hat es noch nie irgendwie einen Gerichtsentscheid gegeben. Darum freue ich mich schon sehr darauf, wenn da nochmal das Gericht auch inhaltlich sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, wie genau der FCZ argumentiert. Also ein grosses Argument ist sicher, dass sie sagen, sie haben das Gefühl, sie könnten nicht verantwortlich gemacht werden für Vorfälle, die weit abseits vom Stadion passieren. Die Sektorsperre, die dort verfügt wurde, hatte Grund gehabt, dass rund um den Bahnhof Altstätte Polizeikräfte angegriffen wurden, seien durch FCZ-Fans. Und die FCZ argumentiert jetzt so, dass sie nicht können in dem Sinne Verantwortung übernehmen für etwas, wo 2, irgendetwas Kilometer vom Stadion entfernt passiert und auch mehrere Stunden nach dem Spiel. Und dann geht es sicher auch in die Richtung von einer Unverhältnismäßigkeit von der Massnahme, also eben die Frage von der Eignung, also kann das überhaupt so einen Angriff auf die Polizei am Bahnhof Altstätte wieder verhindern, wenn man jetzt die Südkurve gesperrt hat und dann aber auch, ob sie eben erforderlich oder zumutbar ist.
Ich habe noch ganz viele weitere Fragen, aber ich glaube, wir müssen jetzt da mal reinhalten und du musst uns mal den Artikel 3a auch vorstellen, wo du ja insbesondere forschst. Also was ich jetzt raushöre, so ich bin jetzt schlecht vorbereitet, 3a antönt nach etwas Neuem und da wird es insbesondere um die Sektorsperre gehen, ist das auch gerade das Schlagwort Kaskadenmodell, das da dazu mitspielt?
Ja, also der Artikel 3a ist tatsächlich neu im Rahmen von der letzten Revision vom Konkordat eingefügt worden. Der Artikel tut effektiv eine Bewilligungspflicht und die Möglichkeit von Auflagen in den Behörden ermöglichen. Rund um Fußball und Eishockey-Spiel mit Beteiligung von den Clubs von der obersten Spielklasse der Männer, also nur Super League und die oberste Eishockey-Liga, sind bewilligungspflichtig. Das heisst, Clubs müssen wie einen Bewilligungsantrag stellen für jedes einzelne Fußballspiel. Man löst das nachher in der Praxis häufig mit so Rahmenbewilligung. Also man tut wie am Anfang von der Saison tut man einen Bewilligungsantrag stellen. Das wird nachher verfügt von Seiten der Behörden. Und die Behörden können dort eben Auflagen reinschreiben. Und die Auflagen können sehr divers sein. Also es können in Bezug auf bauliche, technische Massnahmen sein, der Einsatz von bestimmten personellen Mitteln, also Behörden können vorschreiben, ihr müsst bei der Einlasskontrolle so und so viele Stewards einsetzen. Also das ist sehr breit. Und der Artikel, der wird seit dem Inkrafttreten, das ist in allen Kantonen so zwischen 2012 und 2014 gewesen, wird dann auch so angewendet mit den Rahmenbewilligungen. Was eben möglich ist, ist gestützt auf den Artikel eben auch so Auflagen für ein konkretes Spiel. Also man tut dann wie in der Rahmenbewilligung nachschieben, so eine Spieltagsbewilligung, und dort kann man nachher im Rahmen von dieser Verfügung reinschreiben, ihr müsst bei dem Spiel zum Beispiel eben den Fansektor XYZ geschlossen halten. Oder dort innen kann eben stehen, dass rund um Derbys zwischen dem FCZ und dem GC Zürich keine alkoholischen Getränke verkauft werden dürfen. Das kann man alles auf den Artikel 3a stützen. Und jetzt ist es eben so, dass das Kaskadenmodell, das du angetönt hast, effektiv Massnahmen dort beinhalten, wo man eben auf den Artikel 3a wird stützen. Also das Kaskadenmodell ist so ein Plan, ein Vorgehen von Behörden, wo man erarbeitet hat, wo sie erarbeitet haben, wie man möchte mit Vorkommnissen rund um Fußballspielen in der Schweiz umgehen. Und das Kaskadenmodell hat 4 Stufen, das ist ein Katalog von Massnahmen, und gerade die Stufen 2, 3 und 4, das sind verschärfte Einlasskontrollen, gesperrte Sektoren und ein Geisterspiel, also komplette Ausschluss von Zuschauenden, die würde man dann effektiv auf den Artikel 3a stützen und die so verfügen im konkreten Fußballclub.
Das Kaskadenmodell, das sind eigentlich Empfehlungen, wo jetzt der Polizeikorps oder die entsprechenden Stellen abgegeben haben. Hey, unter dem 3a sollte man doch jetzt gemeinsam gleich vorgehen und das entsprechend so auslegen und anwenden. Das ist genau, nicht Teil vom Hooligan-Konkordats, Kaskadenmodell, sondern so ein Side-Ledger.
Genau, es ist auch nicht im gleichen Atemzug, wie das Hooligan-Konkordat revidiert wurde, ist das Kaskadenmodell erarbeitet worden. Das ist erst viel später gekommen. Das ist seit dem Sommer jetzt in Kraft, wobei in Kraft eben nicht einmal der richtige Begriff ist, weil das nicht richtig in Kraft retten kann, weil es mehr so ein Empfehlungsschreiben ist, wo sich niemand muss daran halten und effektiv auch, das sieht man so in der Praxis momentan, niemand sich effektiv wirklich daran haltet. Mir hat dort relativ genau definiert, bei dem und dem Vorfall sollte es die und die Massnahme geben. Also zum Beispiel bei Gewalt gegen Personen mit Verletzungsfolge soll es eine Sektorsperre geben für die betreffenden Fans im Rahmen von einem kommenden Heimspiel. Also wir wollen das möglichst zeitnah nachher verfügen. Wenn so etwas passiert, eben Gewalt gegen zum Beispiel Polizei mit Verletzungsfolge, sollte kurz auf aber bei einem Heimspiel eine Sektorsperre geben. Und wenn man jetzt aber die Sektorsperren anschaut, die seit dem Sommer verfügt worden sind, die halten sich selten an genau das konkrete Muster. Also die Empfehlung, die ist ausgesprochen worden, aber es gibt keine rechtliche Bindung für die lokalen Bewilligungsbehörden, und entsprechend darf man die dann auch ein bisschen anders anwenden, als vielleicht ursprünglich gedacht.
Also wenn Anhänger vom FC St. Gallen im Stadion Letzigrund blödend oder um Stadion Letzigrund blödend, wer verfügt denn im schlimmsten Fall eine Sektorsperrung im Ispermoos, heisst es nicht mehr, wie heisst es jetzt? Für mich ist es immer das Ispermoos.
Jetzt ist es, glaube ich, der Kibun-Park.
Ja, genau. Wer verfügt Sektorsperrung im Kibun-Park? Zürich oder St. Gallen?
Nein, das wäre nachher die lokale Bewilligungsbehörde in St. Gallen. Also im Kanton St. Gallen ist das die Stadt. Also, die Stadt St. Gallen würde nachher eine entsprechende Sektorsperre verfügen.
Die Stadt St. Gallen schaut über Kantonsgrenzen raus, was machen ihre Fans sozusagen, und entscheidet dann fürs nächste Heimspiel.
Ja, genau, also das funktioniert so. Passiert ein Vorfall an einem Wochenende, an einem Spiel, dann kann ein betreffender Praxispartner, zum Beispiel die involvierte Polizei, kann quasi so eine Massnahmen-Call, nennt sie das auch selber, glaube ich, so ein bisschen umgangssprachlich, kann man quasi so eine Massnahme beantragen. Es gibt nachher ein Treffen, ein digitales von der entsprechenden Polizeikorps, von den Sicherheitsdirektionen, von eben dem Spielort, wo das stattgefunden hat, aber auch von dem Heimatort, von dem Club, der involviert war. Dort tut man nachher besprechen, beraten, was man jetzt genau machen will. Und dann gibt es entsprechend nachher, wenn die Leute dort einverstanden sind, beziehungsweise wenn die Stadt St. Gallen, also wenn das Sicherheitsdepartement, die Sicherheitsdirektion von der Stadt St. Gallen das für gut erachtet, dann könnt ihr nachher die Auflage verfügen. Aber Karin Rickhardt von der Stadt Zürich hat keine Möglichkeit, in der Stadt St. Gallen eine Sektorsperre zu verfügen.
Aber, und da kommen wir jetzt vielleicht zu den individuellen Massnahmen, Karin Rickard hat die Möglichkeit, dass ein Fan vom FC St. Gallen nie mehr in der Schweiz darf ins Stadion gehen, wenn der FC St. Gallen spielt.
Genau, also wenn wir jetzt bei dem Vorfall, wo wir jetzt so eine hypothetisch angenommen haben, in Zürich gegen St. Gallen eine Person können identifizieren, sei das gerade am Spiel selber oder im Nachgang, dann hat nachher der lokale Polizeikorps, der involviert war, also die Stadtpolizei Zürich, die Möglichkeit, dieser Person gestützt auf das Hooligan-Konkordat, das ist aber ein anderer Artikel, das ist nachher Artikel 4 fortfolgend, so eine individuelle Fernhaltemaßnahme auszusprechen. Also die Stadtpolizei Zürich hat nachher die Möglichkeit, für den St. Galler-Fan ein Rayonverbot zum Beispiel auszusprechen für eine Laufzeit von 2 bis maximal, also das ist bis maximal 3 Jahre, es kann auch weniger sein als 2 Jahre. Die Obergrenze ist einfach 3 Jahre, das heisst, dass der St. Galler-Fan unter Umständen nachher das Rayonverbot bekommt für alle Spiele, die der FC St. Gallen spielt, sei das heim und auswärts, und so nicht mehr darf in die Nähe kommen vom Stadion zum Beispiel. Bei gewissen Rayon ist auch noch der Bahnhof inkludiert. Und das hat die Stadtpolizei Zürich die Möglichkeit dazu, die wären kompetent für das, genau.
Und noch weitreichender ist dann, wenn man so ein Rayon-Verbot kombiniert mit einer Meldeauflage, habe ich dich da richtig verstanden?
Man kann auch nur eine Meldeauflage aussprechen, dort ist aber der Anwendungsbereich verkleinert. Der Anwendungsbereich von so individuellen Fernhaltemaßnahmen wird sowieso erst eröffnet, wenn jemand gewalttätig in Erscheinung getreten ist. Also man kann nicht aus rein präventiven Gründen denken, die 20 Leute, die ein bisschen salopp gesagt sind, verdächtig, die wollen sicher etwas machen und denen geben wir jetzt ein Rayonverbot, sondern man muss effektiv gewalttätig in Erscheinung getreten sein. Und für eine Meldeauflage muss das auch einen physischen Gewaltakt beinhalten. Also allein für das Mitführen oder für den Gebrauch von Pyrotechnik ohne jegliche Gewalt bzw. Schädigungsabsicht und Schädigungsfolge kann man behördlich nur ein Rayonverbot und keine Meldeauflage verfügen. Und bei einer Meldeauflage sieht es einfach noch so aus, dass man effektiv während dem Spiel, meistens beim Abpfiff und zum Abpfiff von der zweiten Hälfte, muss auf dem Polizeiposten in der Nähe von deinem Heimatort erscheinen und sagen, ich bin da und entsprechend ich bin nicht am Spielen.
Ja, also sehr, sehr weitreichende, freiheitsbeschränkende Massnahmen. Mich interessiert da, was ist das Beweismaß, zum sagen, Person, der Fan A oder der Fan B hat dann und dann Gewalttaten ausgeübt oder ist gewalttätig in Erinnerung getreten? Findet das Beweisverfahren statt? Oder schaut man da einfach, das machen gerade die lokalen ZMG, wenn es mir recht ist, schauen die dann einfach die Polizeireport an und damit hat es sich.
Und das ist, also das ist aus Forschungsperspektive sehr etwas Spannendes. Das Hooligan-Konkordat ist eben nicht im Strafrecht zuzuordnen, sondern im spezifischen Polizeirecht. Also wir haben da noch nicht ein Strafverfahren, sondern ein Verwaltungsverfahren, das da losgetreten wird. Und entsprechend gibt es auch nicht irgendwelche strafprozessrechtlichen Garantien wie eine Unschuldsvermutung, sondern die Messlatte ist deutlich tiefer gesetzt. Artikel 3, das ist ein Artikel im Konkordat, hat da eben den Nachweis klassifiziert und als Nachweis für gewalttätiges Verhalten gelten eben nicht nur mit Gerichtsurteil, sondern auch schon polizeiliche Anzeigen, glaubwürdige Aussagen vom Sicherheitspersonal, Meldungen von einer ausländischen Behörde zum Beispiel. Also wenn man sagt, ja, der Herr XY, Frau XY ist im Ausland gewalttätig, dann lenkt das auch. Also man braucht nicht irgendeine Verurteilung, sondern es lenkt schon zum Beispiel eine polizeiliche Anzeige.
Ist dann aber auch, um den Beweis umzustossen, langt nur eine Glaubhaftmachung vom Gegenteil? Oder hat man da als betroffener Fan oder anders gefragt, das ist eine Frage, die ich nicht mit dir vorbereitet habe, vielleicht lasse ich jetzt reinlaufen, kennst du Gutheißungsquoten oder Ablehnungsquoten, wenn man den Gerichtsweg beschreitet, die Fans, sich versuchen dagegen zu wehren? Hat man da ähnlich wenig Chancen wie der Untersuchungshaft?
Die Zahlen, die uns vorliegen, die tun schon indizieren, dass es hier wenig Leute gibt, die sich gegen das wehren, weil Problematik oder so ein bisschen der Nachteil, den man als Beschuldigter bzw. als Betroffener, es ist ja nicht ein Beschuldigter, sondern es ist ein Betroffener, jetzt in dem Verfahren hat, ist, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. Also wenn ich den Rechtsweg einschlage gegen mein Rayon-Verbot, dann wird das nachher geprüft, wird jetzt ein Verfahren, aber während der ganzen Zeit läuft mein Rayon-Verbot schon weiter. Und es gibt Gerichtsurteile, ein paar wenige, wo effektiv nachher das Gericht zum Schluss kommt, dass das Rayon-Verbot nicht korrekt ausgesprochen wurde ist von der lokalen Polizei und dann auch aufgehoben wurde ist, mit der Folge, dass die Person aber gleich knapp eineinhalb Jahre nicht an die Spiele hätte können von seinem Club. Es gibt so den Mechanismus, wenn jetzt eben ein Vorfall ist rund um das Spiel, wo wir vorher uns ausgedacht haben, laufen die zwei Verfahren parallel. Also man hat einerseits das verwaltungsrechtliche Verfahren wegen dem Rayon-Verbot, andererseits das strafrechtliche Verfahren wegen was auch immer, Gewalt und Drohung gegen Behörden oder Beamte. Und wenn nachher das strafrechtliche Verfahren eingestellt wird oder es einen Freispruch gibt, tut man nachher auch das Rayon-Verbot wieder aufheben. Hat es aber auch schon früher in der Fall gegeben, dass das einfach weitergelaufen ist und dass die Person effektiv nochmal hat sich dagegen wehren. Grundsätzlich ist es aber so, dass dann auch die verwaltungsrechtliche Massnahme aufgehoben wird, aber auch dort halt mit dem Nachteil, dass man unter Umständen schon ordentlich lang ausgesperrt war von einem Fußballspiel.
Also ein Fan, der zu viel Pyro macht oder einen Polizeibeamten beschimpft, läuft das Risiko, während ein oder zwei Jahre nicht mehr an das Spiel von seinem Club gehen können. Wenn es schlimm kommt, sogar muss sich zweimal am Spieltag melden bei einem Polizeiposten, obwohl er vielleicht gar nicht will ans Spiel gehen, sondern in die Ferien und kann das nicht. Und wird dort relativ hart in seine Freiheit eingeschränkt. Als Erstäter kommt er aber mit einer bedingten Geldstrafe davon im Strafrecht. Darf man das so zusammenfassen?
Das ist sicher möglich. Also auch bei der Meldeauflage muss schon irgendeine physische Konfrontation passiert sein, beziehungsweise es muss einfach eine polizeiliche Anzeige geben oder eine glaubwürdige Aussage von irgendeinem Sicherheitsdienst, dass er das gewesen ist. Kann aber tatsächlich sein, dass er im Strafrecht entsprechend mit einer bedingten Geldstrafe davon kommt, jetzt als Erstäter und aber gleichzeitig vom Rayon-Verbot sehr betroffen ist. Darum ist auch vielfach die Problematik, dass Rayon-Verbot das soll per Definition, per Rechtscharakter nicht bestrafen. Das ist nicht Strafrecht, sondern es soll eben präventiv weitere Gewalttaten verhindern. Für die betroffene Person ist aber die Strafe, also das, was er effektiv fühlt, ist beim Rayon-Verbot meistens deutlich höher als zum Beispiel bei einer bedingten Geldstrafe. Weil er als Ultra, wo das sehr einen wichtigen Teil in seinem Leben einnimmt, unter Umständen eben von seinem sozialen Umfeld trennen.
Wird denn wenigstens so eine massive Beschränkung von der, also ich sage es jetzt als Fußballfan, massive Beschränkung, sagen wir einfach Beschränkung von der Freiheit, sei es mit dem Rayon-Verbot oder mit der Meldeauflage, bei zugleich sehr tiefem Beweismaß, wenigstens im Strafrecht dann im Rahmen von der Strafzumessung angerechnet? Oder kennst du da Praxis dazu? Weißt du, was ich meine? Also ich glaube zum Beispiel beim Fahrzeugausweis, Führerausweisentzug ist das ja eben gerade nicht so.
Ich habe keine Kenntnis dazu, ich habe sicher nie etwas davon gelesen, dass man das macht. Kann aber auch sein, dass das einfach nicht publik geworden ist, irgendwie in einem erstinstanzlichen Verfahren oder so. Das kann ich nicht sagen. Ich kann es sicher nicht bestätigen, dass man das machen würde, dass man das anrechnen würde.
Jetzt haben wir verschiedene Massnahmen angeschaut. Einerseits also, ich denke, das ist mal eine Kollektivstrafe oder eine Strafe gegen den Verein, wo man teilweise wie selten oder nicht sehr oft mit Canepas einig. Aber ich sehe den Punkt schon, was kann man eine ganze Kurve von einem Verein bestrafen für Sachen, die sehr weit weg vom Stadion passiert sind. Wir haben das gesehen, wir haben Alkoholverbot, hat vielleicht ein bisschen weniger gebracht, man hat die Möglichkeit von Rayon-Verbot. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, Hooligan-Konkordat gibt es etwa seit 10 Jahren, 12 Jahren. Wirken die Massnahmen? Haben wir Evidenz, dass man die Fangewalt, was man unter Fangewalt immer verstehen kann, eindämmen? Das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel sein.
Das kommt immer ein bisschen auf die Optik drauf an. Also wir haben nicht irgendwie eine klare Datenlage, die uns könnte nachher sagen, die konkrete Massnahmen werden Gewalt verhindern und in allen Situationen unter allen Umständen. Also so die wichtige oder die einzige Massnahme, die etwas bringt, die gibt es nicht, weil sonst hat man die auch im Ausland irgendwann sicher schon mal erfunden. Also es gibt nicht irgendwie die, das Allerheilsmittel dazu. Ob jetzt die Massnahmen, die in der Schweiz angewendet werden, wirken oder eben nicht wirken, auch das ist sehr schwierig zu sagen, weil das ja sehr unterschiedliche Massnahmen sind. Also man hat jetzt das Kaskadenmodell, wo aus Forschungsperspektive an mehreren Orten Fragezeichen existiert, sei das auf juristischer Ebene in Bezug auf eben, das ist Bestrafung, ist das eine Kollektivbestrafung, ist es effektiv eine präventiv wirkende Massnahme. Es gibt Fragezeichen aber auch eben auf sozialwissenschaftlicher Ebene, was so eine Massnahme bewirkt in Fankreisen, ob das eben nicht eher zu einer Radikalisierung kann führen als mit dialogbasierten Ansätzen. Die Fernhaltemassnahmen, die Reihenverbote, die Meldeauflagen, dort sieht man, dass wenn die ausgesprochen werden, sich die Leute grundsätzlich daran halten. Also da könnte man sagen, ja, die wirken, um die Leute können fernhalten. Auf Seite von Behörden hat man das gerade in der Entstehung vom Hooligan-Konkordat wirklich so ein bisschen als die Massnahme halt auch präsentiert, weil man eben damit kann gewalttätige Personen vom Spiel fernhalten. Man muss aber auch sagen, offenbar hat das nicht genug genützt auf Sicht der Behörden, weil sonst wäre das Kaskadenmodell wahrscheinlich gar nicht zum Thema geworden. Also offenbar hat man mit den Massnahmen, die im Konkordat innen sind, auf individueller Ebene, wo die konkret gewalttätige Personen betreffen, eben zu wenig Wirkung gezeigt. Darum würde ich jetzt sagen, ja, das Hooligan-Konkordat gebe ich jetzt sicher keine Bestnote von der Wirkung. Also es gibt sicher viele Massnahmen, die nicht in dem Sinn wirklich eine Situation verbessern. Man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass das einfach das Einzige ist, was man machen würde. Also jetzt gerade auch in der Stadt Zürich hat man kürzlich beschlossen, eben mehr Geld in Fanarbeit zu investieren. An mehreren Orten in der Schweiz gibt es ausgebaute Fanarbeit. Die Fußballliga probiert, die gewaltpräventiv tätigen Funktionen zu vorantreiben, also die zu verbessern, wichtig machen. Also es gibt da auch auf dieser Ebene gibt es durchaus Bemühungen und jetzt gerade zum Beispiel Fanarbeit und, hat relativ eine gute Wirksamkeit, wenn man das aus Forschungsperspektive anschaut. Also die Fanarbeit, die Methoden von der sozialen Arbeit angewendet im Rahmen von diesen Fankurven können durchaus Gewalt verhindern, aber es ist halt auch nicht wahnsinnig sichtbar. Es ist nicht wahnsinnig einfach, das zu überprüfen, was jetzt das konkret braucht und was nicht. Aber über eine längere Zeit betrachtet kann man sicher sagen, dass Fanarbeit ein sehr wichtiger Standbein ist im Kampf oder in der Verhinderung von Gewalt rund um Fußballspiel.
Vielleicht auf dem Jugendstrafrecht kann man dort lernen, dass eben vielleicht Repression nicht zwingend der erfolgsversprechendste Faktor ist für Legalprognose nicht zu begünstigen. Gut, der Duri hat mir aufgetragen gehabt, ich soll kurze Folgen machen, maximal 15 Minuten. Ich habe nicht gedacht, wir machen vielleicht zwei kurze Folgen. Duri wird schimpfen, es war aber sehr, sehr interessant gewesen, auch wenn wir jetzt keine Regeln eingehalten haben. Ich danke dir ganz, ganz vielmals, Tim, für den tiefen Einblick in sozusagen die Fanszene Schweiz und ihre Probleme. Ich hätte noch zwei abschließende Fragen an dich. Erstens, wer wird Schweiz Fußballmeister das Jahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich freue mich darüber, dass es wahrscheinlich noch eine interessante Angelegenheit wird, dass nicht etwa schon Anfang April als Meister rausgekommen wird, sondern dass es noch bis zum Schluss spannend bleiben könnte. Ich habe das so ganz spontan nicht auf den FC Luzern tippt, sondern vielleicht auf den FC Lugano, auf Genf. Aber ich freue mich darauf. Ich bin gespannt.
Genau, das Niveau in der Superliga ist dermassen hoch, dass alle ganz nahe zusammen sind. Ich befürchte, dass am Schluss Ibe durchmarschiert. Ich hoffe nicht, aber ja. Und die allerletzte Frage ist, wer wird Krawallmeister?
Ja, das ist auch schwierig zum definieren. Aber ist man Krawallmeister, wenn man am meisten Krawall gemacht hat?
Ja, oder aber am wenigsten? Ja, jetzt sagen wir mal am meisten. Okay. Also gibt's da so ein Ranking oder kann man das ein bisschen einordnen, wer in einer Saison am meisten aufgefallen ist, jetzt über Pyros, über Sachbeschädigungen, was auch immer?
Es gibt kein offizielles Ranking, wahrscheinlich auch bewusst nicht, weil man eben sonst nachher auf Fanseite können probieren, jetzt braucht man noch ein Spiel mit ein bisschen Action und dann sind wir noch auf Platz 1. Ich weiss nicht genau, wie es momentan aussieht. Ich habe in Erinnerung, dass die zwei Stadt-Zürcher Clubs in der vergangenen Saison relativ hoch oder relativ viel involviert gewesen sind in Vorkommnisse. Ich bin aber nicht sicher, ob das immer noch so ist. Ist natürlich auch ein bisschen gemein, weil die Stadt Zürich eine andere Situation gilt als jetzt in anderen Städten, weil eben zwei Clubs in der gleichen Stadt unterwegs sind. Darum ist dort natürlich das Potenzial oder die Disposition ein bisschen anders. Ich würde mir vorstellen, dass wahrscheinlich eben auch einer von diesen zwei vielleicht wieder mehr in Vorfälle involviert wird sein, ohne jetzt aber wählen, da eine konkrete Rangliste aufzustellen.
Also du meinst, mein Herzverein hat wenigstens in einer Kategorie Chance, wieder mal Meister zu werden.
Das wäre ja auch etwas.
Genau. Gut, Tim, ich danke dir ganz vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir werden deine Kontaktdaten von der Website in den Shownotes verlinken. Sicher interessierte Kreise mit dringenden Fragen dürfen sich sicher an dich wenden. Du hast auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit dort drin. Also du wirst immer wieder auch gefragt für gewisse Situation und es ist auch wichtig, dass man so eine neutrale oder objektive Stimme sieht, um die Sachen richtig einzuordnen. Ich habe einiges gelernt. Massnahmen, die Fans auch akzeptieren, auch Massnahmen, die tatsächlich wirken. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.